ARD.
SWR Kultur. Essay.
Stadt ist Wandel. Eine Gemengelage aus Widersprüchen, die sich nie auflösen lässt, aber auch nicht wieder auf Null gesetzt werden kann, wenn sich Gegebenheiten und Bedürfnisse ändern. Nur die Erstplaner dürfen auf einem leeren Blatt zeichnen. Für ihre Nachfolger ist der urbane Raum ein Palimpsest. Ein bereits unzählige Male überschriebenes, schwer zu entzifferndes historisches Dokument. Ein Stückwerk gelungener und gescheiterter Pläne. Funktionaler wie dysfunktionaler Strukturen, das man immer wieder korrigieren, ergänzen, anpassen muss. Anpassen an heutige Anforderungen, ebenso wie an die einer immer nur mutmaßlichen Zukunft. Denn wie könnten die Planer Zukunft anders sehen, als durch den Zerspiegel eigener Ideen davon, was Stadt sein sollte oder müsste? Urbane Gegenwart ist die Baustelle der Zukunft. Eine Baustelle aber, deren Betreten man nicht verbieten kann, weil Menschen auf ihr leben, ihr Zuhause haben. Eltern, die für ihre Kinder haften. Und umgekehrt.
Die Quadratur des Kreises. Oder im Projekt Traumhausen. Radio-Essay von Markus Liske und Manja Brekels.
Berlin 2023. Ein Septembermorgen am Halleschen Tor. Dort, wo die weltberühmte Friedrichstraße überraschend in einer Kreuzberger Großwohnsiedlung der frühen 70er Jahre endet. Einer abweisenden Betonburg mit bis zu 18 Stockwerken im äußeren Ring. Stufenweise niedriger werdend zum zentralen Mehringplatz hin. Klassische Stadtrandbebauung eigentlich, mit klassischen Stadtrandbewohnern. Über 70% haben einen Migrationshintergrund. Mehr als ein Drittel bezieht Transferleistungen. Viele Alte, sehr viele Kinder. Offensichtliche Armut. Dabei ist die geografische Mitte Berlins nur wenige hundert Meter entfernt. Und selbst von unserem Balkon aus im 5. Stock kann man die leuchtenden Türme des Potsdamer Platzes sehen.
Durch Kiez an einem Barbertag, besoffenen Hut ist in 20 Grad. Der Drink, den ich trinke, ist durchsichtig, doch Bitch, das ist kein Wasserglas. All meine Arzten da, mir ist scheißegal, was ein Bastard sagt. Chaya macht mich klar, gehen an die Bar, sie kauft mir Wodka-Soda.
Wir wohnen auch hier. Ein paar Kleffertollen auf der Rasenfläche des kleinen Parks vom Tommy-Weisbecker-Haus herum. Benannt nach einem Mitglied der linksextremistischen terroristischen Vereinigung 2. Juni. Vom Checkpoint Charlie her weht es eine Gruppe übernächtigter Feiertouristen in den Kiez. Junge Leute in Designerklamotten. Torkelnd retten sie sich aus dem Berufsverkehr in die kleine Fußgängerzone unter uns. Doch auch dort rangieren schwere Limousinen und Wohnmobile. Ein Nachbar beschwert sich. Scheiße, was soll das da unten?
Gleichzeitig beginnt unser Hund zu drängeln. Also rausgehen, nachschauen. An den Stufen zum Park weist eine Mutter lautstark ihr Kind zurecht. Es wollte einfach auf die Straße laufen. Daneben beschimpft ein Nachbar die Mitarbeiterin des Ordnungsamts, die ihm gerade einen Strafzettel unter den Scheibenwischer geschoben hat. Wo kann man denn hier überhaupt noch parken? Wütende Gesten in Richtung der seit Jahren geschlossenen und noch viel länger schon zum Abriss bestimmten Parkhausruine. Vorm Zeitungskiosk meckern zwei ältere Damen ihren Morgengesang. Ihr Ärger gilt einer gewaltsam aus dem Boden gerissenen Bank. So viel verschwendete Energie. Hier leben wir. Wo immer jemand schreit, aber selten ohne Grund.
Bonzen, Rotzen, Koka, daneben pennt ein Obdachloser. Mir geht's himmlisch und ich trag Vintage Lacoste wie Opas. Mein Brudi trinkt zwar kein Rosé, sein Drink ist trotzdem rosa. Sie mich von Kneipe in den Club mit Emmy Roller losfahren. Ja. Ich bin ein Berliner, seit ich geboren bin, lebe ich hier.
Soweit alles normal. Wären da nicht diese glänzenden Karossen? Auch im Gebäuderondell um den kreisrunden Mehringplatz herum stehen sie und funkeln durch die Luftgeschosse, wie man die Durchwegungen unter den Häusern nennt. Was mag das bedeuten? Die Antwort bekommen wir an einem Absperrband, dessen junger Bewacher uns knapp erklärt, dass unser Viertel heute als Filmkulisse dient. Ruhe jetzt, Kamera läuft. Das Rondell füllt sich mit Statisten. So verkleidet, wie sich das Fernsehteam die Anwohner hier offenbar vorstellt. Frauen in schwarzen Burkas, tätowierte Schläger. Film Kreuzberg. Jenes Kreuzberg, das nicht Deutschland ist, wie der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz erklärte.
Ja, ich bin ein Berliner, seit ich geboren bin, lebe ich hier. Ich treffe die Schwestern und Brüder, wir holen bei Edeka Bier. Ich schwör, wenn ich Geld mit Rap mache, ich auf Keta zu dealen. Ich will nur ein Case am Hals haben, wenn ich telefoniere.
Die Szene ist im Kasten. Das Team versammelt sich zur Kaffeepause am Catering-Mobil. Im Vorbeigehen schnappen wir das Wort Walachei auf. Der herablassende Tonfall klingt noch eine Weile in der Häuserschlucht nach. Erst am Nachmittag werden die Kameras abgebaut. Und mit ihnen verschwindet auch die Inszenierung als sozialer Brennpunkt. Vorm Al-Sultan-Bistro versammelt sich wieder der Club älterer Damen türkischer und arabischer Herkunft. Wie jeden Tag beobachten sie bei Zigaretten und Sonnenblumenkernen prüfenden Blicks das Treiben im Rondell. Am Stammtisch vorm Café Madame werden erste Biere bestellt. Zwei Omis mit Rollaturen füttern Tauben. Eine Bande halbwüchsiger Mädchen in Sportklamotten, manche mit, manche ohne Hijab, stürmt aus der U-Bahn. Laut und übermütig treten sie einen Fußball hin und her und beenden ihr Training erst hier, wo sie wohnen, mit einem kleinen Kick zu Füßen der Siegesgöttin Victoria, die auf ihrer hohen Säule das Zentrum des Platzes markiert. Es ist, als stünde man mitten in einem Werbevideo für eine funktionierende interkulturelle Gemeinschaft, wenn auch auf niedrigem finanziellen Niveau.
Schön wär's. Stimmt aber nicht. Trotz stabiler Einwohnerstruktur ist das soziale Gefüge am Heringplatz binnen weniger Jahre brüchig geworden. Man spricht von einem Problemviertel. Ghetto, Randale-Kiez. Die Gründe dafür sind vielfältig. Auch Misserfolg hat viele Väter. Sie bekennen sich nur ungern.
Die Victoria auf dem Mehringplatz ist eine letzte Erinnerung an die mondäne Geschichte des Kiezes. Er entstand als südlicher Teil der im Jahr 1688 von Kurfürst Friedrich III. In Auftrag gegebenen und auch nach ihm benannten Friedrichstadt. Berlin war zu dieser Zeit noch winzig. Gerade mal 18.000 Menschen lebten an den Ufern der Spree. Aber die Bevölkerung wuchs schnell. So wurde auf den Feldern vor den Toren ein neuer Stadtteil errichtet. Die Stunde des Weißen Blattes, ein Areal ohne Vergangenheit und Gegenwart, das die Planer mit ihren Ideen einer modernen Stadt füllen konnten. Breite Straßen im Schachbrettmuster, Blockrandbebauung. Eine bis ins Kleinste durchdachte Struktur aus Wohnungen, Geschäften, Lagern, Werkstätten. Und offener Freiraum für alle wurde auch geplant. Drei opulente Schmuckplätze, die den neuen Stadtteil im Norden, Westen und Süden abschließen sollten. Die Planer nutzten die Plätze, um ein damals sehr beliebtes geometrisches Problem zu symbolisieren, dessen Unlösbarkeit erst 151 Jahre später bewiesen werden sollte. Die Quadratur des Kreises. Die Aufgabe, mit Zirkel und Lineal aus einem Kreis ein Quadrat mit demselben Flächeninhalt zu konstruieren. In endlich vielen Schritten. So entstand im Norden ein Karree, heute der Pariser Platz, im Westen ein Oktogon, heute der Leipziger Platz, und im Süden ein Rondell, heute der Mehringplatz.
Die Formen der Plätze sind geblieben, ebenso wie die Unlösbarkeit des Problems. Auch einzelne Zeugnisse aus späteren Jahrhunderten sind noch da. Das Brandenburger Tor am Pariser Platz zum Beispiel, ein paar markante Bauten an der Wilhelmstraße und unter den Linden oder eben die Viktoria auf dem Mehringplatz. Der Rest der Friedrichstadt aber wurde 1944-45 in Schutt und Asche gebombt. Prädikat? Vollständig zerstört. Ein neues geweißtes Blatt, das lange leer bleiben sollte. Denn die Grenze zwischen sowjetischem und amerikanischem Sektor verlief am Checkpoint Charlie mitten hindurch. Noch Anfang der 60er Jahre entstanden Fotos von der Hochbahn am Halleschen Tor aus, die die südliche Friedrichstadt im amerikanischen Sektor als weite Wüstenei zeigen. Erst mit dem Bau der Berliner Mauer änderte sich die Lage. Mit ihr wurde dieser Teil des historischen Zentrums scheinbar endgültig zu einer Randlage Westberlins.
Und so ging man endlich daran, das Areal neu zu überplanen. Star-Architekt Hans Scharoun entwarf eine hermetische Großwohnsiedlung sozialen Wohnungsbaus, wie sie damals überall an den Stadträndern entstanden. Babyboom, neuer Wohnraum für junge Familien mit Klammer Kasse. Sein Schüler Werner Düttmann setzte die Pläne um. Historische Straßenläufe wurden verlegt, das Rondell und die südliche Friedrichstraße als Fußgängerzone gestaltet, mit Restaurants, Gemeinschaftsräumen und Läden für den täglichen Bedarf. Ein ruhiger und guter Ort zum Leben. Da sind sich diejenigen unserer rund 5.500 Nachbarn einig, die schon seit der Fertigstellung Anfang der 70er Jahre hier wohnen.
Stadtplanern von heute aber gilt der Kiez als Schandfleck. Nicht allein der massierten Betonarchitektur wegen, die sich der von Norden über die Friedrichstraße herankriechenden Aufwertung mächtig entgegenstemmt. Auch wegen der Menschen, die hier leben. Zu viel Armut, zu viele Kopftücher, zu viel Geschrei. Darf denn sowas überhaupt sein? Hier, im Zentrum der Hauptstadt? Gehören Marginalisierte nicht dem Wortsinn nach an den Rand?
Wir stehen auf dem Hochhaus, schauen zum Mond drauf. Wann war ich hier so drauf? Wir stehen unter Strom, Strom. Wir stehen auf dem Hochhaus, schauen zum Mond drauf. Wann war ich hier so drauf? Wir stehen unter Strom, Strom.
Die Schlagzeilen aus jüngster Zeit scheinen die Einschätzung als Problemviertel zu bestätigen. Anfang 2023 explodierte ein Sprengsatz in einem der Treppenhäuser. Im Mai wurde ein schwules Paar mitten am Tag vor dem U-Bahn-Eingang angegriffen. Im September folgten mehrere Massenschlägereien zwischen arabischen Familien. Und wenig später wurde noch ein Obdachlosenschlafplatz in einem der Luftgeschosse angezündet. Zum Glück kamen weder das dort hausende Paar noch ihr Hund körperlich zu Schaden. Was nirgendwo zu lesen war, Auslöser der Schlägereien war nicht etwa Clankriminalität, sondern ein banaler Streit um Müllentsorgung, wie Karin Lücker, Betreiberin des Cafés Madame, neben dem sich alles abspielte, mitbekommen hat. Für das obdachlose Paar organisierten Nachbarn und Gäste des Cafés noch in derselben Nacht eine neue Matratze, Decken, Hundefutter. Alles halb so wild also?
Nein. Tatsächlich ist die Stimmung im Viertel in den letzten Jahren kontinuierlich schlechter geworden. Hat die Zahl spontaner Gewaltausbrüche unter Jugendlichen zugenommen. Der Kiez vermüllt. Hauseingänge und Treppenhäuser werden zum Drogenkonsum missbraucht. Und im Sommer bilden sich feste Obdachlosencamps rund um den Platz. Eine Abwärtsspirale, die sich immer schneller dreht. Nur weshalb?
Manchmal fühle ich mich, als ob ich noch in London bin. Willst du weg von Berlin? Ich komm sofort mit. Wir stehen auf dem Hochhaus, schauen zum Mond drauf. Wann war ich hier so drauf? Wir stehen unter Strom, Strom. Wir stehen auf dem Hochhaus.
Gerade mal 10 Jahre ist es her, dass wir an den Mehringplatz zogen. Das erste bezahlbare Angebot nach monatelanger Wohnungssuche. Ohne genau zu wissen, was uns hier erwarten würde, hatten wir zugesagt.
Umso größer unsere Überraschung. Im Inneren der abweisenden Betonburg herrschte eine geradezu beschauliche Stimmung. Rund um den Platz gab es alles, was man brauchte. Supermarkt und Drogerie, viele kleine Geschäfte, ein türkisches Restaurant und sogar eine Kiezkneipe mit schwulem Stammtisch und Regenbogenfahne an der Tür.
Die Nachbarschaft, eine erstaunlich entspannte Mischung aus alteingesessenen Westberlinern, türkischer und deutscher Herkunft, Kriegs- und Krisenflüchtlingen aus allen Teilen der Welt, in erster oder zweiter Generation, jüdischen Rentnern aus der früheren Sowjetunion und enorm vielen Kindern jeden Alters. Auch obdachlose Menschen waren fest in die Gemeinschaft integriert.
Lulu zum Beispiel. Eine ältere Dame im Rollstuhl, die manchmal mit Blumen spricht, regelmäßig von den Nachbarn neu eingekleidet wird und morgens vom Betreiber des türkischen Backshops ihren Kaffee bekommt. Natürlich gab es schon damals Konflikte, aber wenn sich Jugendliche in der Fußgängerzone prügelten, dauerte es nie lange, bis sie vom Besitzer des Restaurants Yildiz zurechtgewiesen wurden.
Nach Sonnenuntergang patrouillierten durch die Gebäude zwei etwas skurril wirkende Security-Männer, die zwar nicht sonderlich wehrhaft aussahen, aber allein durch ihre Anwesenheit verhinderten, dass Junkies und Dealer die Treppenhäuser und Eingänge in Beschlag nahmen.
Über all dem lag eine täglich neu in Gesten, Worten und Haltungen verhandelte Friedfertigkeit, die man auch heute noch manchmal spüren kann. Vom Café Madame etwa, im kleinen Park oder bei Al-Sultan. Doch vieles ist seither schiefgegangen. Und das hat nichts mit der städtebaulichen Spezifik des Viertels oder seiner Einwohnerstruktur zu tun.
Läuft man heute durch den Kiez, fallen zuerst die vielen leerstehenden Läden auf. Binnen weniger Jahre verschwanden fast alle Geschäfte. Zuletzt sogar der Supermarkt. Keine Nahversorgung mehr für rund 5.500 Menschen. Die nächsten Märkte viel zu weit entfernt, um sie mit dem Rollator zu erreichen. Straßenlaternen sind dauerhaft defekt, die Beleuchtung der Luftgeschosse auch. Dunkelheit schafft Angsträume.
Nicht weniger schlimm ist die Situation in den Gebäuden. War früher öfter mal einer von zwei Fahrstühlen kaputt, ist es heute in allen Häusern der Normalzustand. Manchmal fallen auch beide für Tage aus. Dazu defekte Haustüren und Heizungen, Spritzen, Alufolie und Fäkalien. Sicher, die Pandemiezeit hat bestehende Probleme verschärft. Aber die wesentlichen Gründe für die Fehlentwicklung sind systemischer Natur. Da sind sich die Nachbarn einig.
"2018 gründete sich die Bürgerinitiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen, die sich für die Vergesellschaftung privater Wohnungsunternehmen in Berlin einsetzte. Mit Erfolg. Fast 58% der Berlinerinnen und Berliner stimmten für eine Enteignung. Und im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg sogar 74%. Ohne große Konsequenzen. Denn tatsächlich abgestimmt wurde nur über einen Beschluss zur Erarbeitung eines Gesetzentwurfes. Außerdem, die meisten Wohnungen im Kiez sind gar nicht in privater Hand, sondern gehören dem kommunalen Wohnungsunternehmen GEWOBAG, also im Grunde der Stadt.
Eigentlich genießen kommunale Wohnungsbaugesellschaften wie die GEWOBAG einen guten Ruf. Wegen der vergleichsweise günstigen Mieten. Und weil sie keinem renditegeilen Family Office oder Investmentkonsortium gehören. Sondern eigentlich uns allen.
Doch die GEWOBAG ist eine Aktiengesellschaft und muss gewinnorientiert arbeiten. So will es ihr Hauptaktionär, die Stadt Berlin. Und wegen der Wohnungsnot soll sie vor allem bauen, viel bauen. Trotz immer weiter steigender Baukosten und Grundstückspreise. Bei der GEWOBAG scheint man daher beschlossen zu haben, am Bestand zu sparen. Nicht nur an der Security, auch an den Hausmeistern. Dafür sorgt der Immobiliendienstleister Fledwerk. Und zwar, wie es vielen scheint, mit dem prioritären Auftrag, Reparaturen zu verhindern.
Der Weg für Schadensmeldungen ist klar vorgeschrieben. Erst muss die Hotline der GEWOBAG angerufen werden, dann schaut irgendwann ein Hausmeister vorbei. Der aber weder über die konkrete Natur des Schadens informiert ist, noch überhaupt Werkzeug mit sich führt. Jede Reparatur muss von ihm extern beauftragt werden. Dafür wird zunächst ein entsprechendes Formular ausgefüllt, das seinen nicht nachvollziehbaren Weg geht. Und wenn nach Wochen nichts passiert,
ruft man erneut die Hotline an.
Auf der Website der Firma Fledwerk steht, im Mittelpunkt ihres zertifizierten Qualitätsmanagementsystems stehen die Kunden. Aber die Kunden sind natürlich nicht die Mieter, sondern die Vermieter, die man langfristig in ihren Wertschöpfungsprozessen zu begleiten verspricht.
Stimmt, das System, das Mieter verzweifeln lässt, ist für die GEWOBAG höchst funktional, weil es dazu führt, dass viele Mieter Schäden gar nicht mehr melden. Das spart Geld und Ressourcen. Eine Nachbarin erzählt, dass die Heizung in ihrem Wohnzimmer den gesamten letzten Winter defekt war. Bei einer anderen ist der Warmwasserboiler in der Küche seit 2 Jahren defekt. Inzwischen hat die Bürgergeldempfängerin genug Geld zusammengespart, um auf eigene Kosten einen Handwerker zu bestellen. Und in einem Haus mussten die Bewohner nach einem Suizid im Treppenhaus 6 Wochen lang über eine Lache aus getrocknetem Blut laufen. Schließlich legten sie selbst Geld zusammen und engagierten einen Tatortreiniger.
Aus jedem Haus hört man inzwischen solche Geschichten. Beim morgendlichen Hundehalterplausch im Park gibt es kaum noch andere Themen. Fenster, die nicht mehr schließen, Schimmelbefall nach Rohrbrüchen, Klospülungen, die monatelang nicht repariert werden. Die meisten Probleme aber haben mit defekten Haustüren und Fahrstühlen zu tun. Durch erstere kommen die Junkies ins Haus, die von der neuen Polizeiwache am Cottbusser Tor hierher vertrieben wurden. Letztere sorgen dafür, dass die Mieter die Treppe benutzen und dabei über die Lager der Junkies steigen, durch Kot- und Urinpfützen warten müssen, Tagtäglich. Was macht das mit den Leuten, wenn Strukturen und Systeme ausgerechnet dort versagen, wo sie am meisten Schutz brauchen? In ihrem Zuhause. Wenn sich keiner zu kümmern oder auch nur dafür zu interessieren scheint.
In Anbetracht des Konfliktpotenzials gibt es erstaunlich wenig offenen Streit. Armut verbindet hier. Erfahrungen eigener Not schaffen Empathie für die Not anderer. Wenn es bei den Begegnungen auf unseren Hunderunden um die Situation in den Treppenhäusern geht, wird nicht etwa mehr Polizei gefordert, sondern eine sichere Drückerstube. Und Notunterkünfte für den Winter. Doch die Toleranzschwelle sinkt. Kürzlich fragte ein Nachbar, ob wir bei einer Art Bürgerwehr mitmachen würden. Wieder einmal waren beide Fahrstühle tagelang ausgefallen. Ab dem dritten Stock musste ich die Kinder tragen, erzählte er, über Spritzen und Scheiße. Sein Vorschlag, regelmäßige Kontrollgänge mit Pfefferspray. Es kostete uns einige Mühe, ihn von der Idee abzubringen.
Aber was sonst kann man tun? Es ist ja nicht nur ein Schmutz, sondern auch ein Sicherheitsproblem. Wenn da zwischen Kellerverschlägen Lager aus Pappen gebaut und brennende Kippen achtlos weggeschnipst werden. Die Polizei sieht den Vermieter in der Pflicht. Die GEWOBAG erklärt, wöchentlich seien in jedem Gebäude Hausmeister unterwegs. Wir sehen sie nie.
Vorne ist der Türgriff seit Monaten abgerissen. Erst als ein Nachbar entnervt die bezirkliche Wohnungsaufsicht einschaltet, wird der Griff für den Besuch der Prüfer wieder angebracht. Mit Heißkleber. Der hielt keinen Tag, aber für den Moment, als die Wohnungsaufsicht kam. Für die gilt der Fall als erledigt.
Wenn vom Bezirk keine Hilfe zu erwarten ist, so dachten sich die Bewohner eines jener Hochhäuser, in denen regelmäßig beide Fahrstühle ausfallen, wenden wir uns eben an den Senat. Die Antwort des zuständigen Staatssekretärs ist keine andere als die der GEWOBAG. Sofern ein Defekt vorläge, würde die Reparatur grundsätzlich umgehend beauftragt und zeitnah ausgeführt. Ansonsten prüfe das Unternehmen eine Sanierung der Anlagen. Eine der Seniorinnen aus dem 15. Stock bricht in Tränen aus. Wenn kein Fahrstuhl fährt, kommt auch kein Pflegedienst. Wir sind dann ganz auf uns allein gestellt. Die GEWOBAG schreibt, Härtefälle wie sie dürften einen Trageservice in Anspruch nehmen.
Dasselbe Angebot hatten sie schon mal einer gehbehinderten Nachbarin unterbreitet, als der Fahrstuhl 1,5 Jahre nicht auf unserer Etage hielt. Trageservice für eine Frau Anfang 30, die voll im Berufsleben steht?
Wir stehen auf dem Hochhaus, schauen zum Mond drauf. Wann war ich hier so drauf? Wir stehen unter Strom, Strom. Wir stehen auf dem Hochhaus, schauen zum Mond drauf. Wann war ich hier so drauf? Wir stehen unter Strom.
Nicht nur kommunales Wohnen, auch andere eigentlich wohlklingende Begriffe kann hier längst keiner mehr hören. Sanierungsgebiet zum Beispiel oder Bürgerbeteiligung. Ständig sollen wir unsere Meinung sagen. Aber niemand hört zu, schimpft ein Nachbar. Ich rede mit keinem mehr. Die Sätze gelten Florian Schmidt, dem grünen Bezirksstadtrat für Bauen, Planen und kooperative Stadtentwicklung, der mit Leuten vom Verein Bauhütte Kreuzberg an einem Stand in der Fußgängerzone steht. Sie wollen über das neueste Bauprojekt im Kiez den Block 616 informieren und die Anwohner ermuntern, Ideen einzubringen. Die meisten laufen so blicklos vorbei wie an den Zeugen Jehovas im U-Bahnhof.
2011, 3 Jahre vor unserem Einzug, war die südliche Friedrichstadt zum Sanierungsgebiet erklärt worden. Viele Anwohner verbanden damit falsche Hoffnungen. Denn Sanierung bezog sich in diesem Kontext nur auf öffentliche Räume. nicht auf Wohnhäuser oder Ladenflächen. Nicht einmal die Außenbeleuchtung und die Grünflächen rund um die Häuser waren gemeint. Das alles ist Sache der Gewobag. Begründete Hoffnung hatten sich hingegen die Betreiber der KMA gemacht. KMA für Kreuzberger Musikalische Aktion. Es ist die einzige Kinder- und Jugendeinrichtung in diesem so kinderreichen Kiez. Ihr Gebäudekomplex, zu dem auch ein Integrationshaus mit wichtigen sozialen Angeboten gehört, ist schon lange marode. Dach und Fenster sind undicht. Überall Wasserschäden, Schimmel, veraltete Versorgungstechnik. Im obersten Stock dürfen sich nur noch höchstens 7 Menschen gleichzeitig aufhalten, aus Brandschutzgründen. Wenn alle Mitarbeiter im Büro sind, kann kein Kind mehr die Räume nutzen. Von Anfang an hieß es, dass wir Teil der Sanierung werden. Das Haus gehört ja schließlich dem Bezirk, sagt die Leiterin des Jugendclubs. Mehrfach dachten wir sogar, dass es bald losgeht. Also haben wir viel Arbeit reingesteckt, um Lösungen zu finden, wie sich der Betrieb auch während der Bauzeit aufrechterhalten lässt.
Doch auch ihre Hoffnungen wurden enttäuscht. Während am Mehringplatz nur immer größere Teile des öffentlichen Raums für Jahre hinter Baugittern verschwanden, begannen die eigentlichen Sanierungsarbeiten 500 Meter weiter nördlich. Dort, wo die schicke Berliner Mitte längst mit Luxushotels, Fine-Dining-Restaurants, Büros und Galerien über den Checkpoint Charlie nach Kreuzberg rüberwuchert. Eine politisch offenbar gewünschte Entwicklung, die man mit schneller Aufwertung des Stadtraums dort befördern wollte.
Parallel wurde das brachliegende Areal des einstigen Blumengroßmarkts gegenüber vom Jüdischen Museum dazu passend entwickelt. Mit architektonisch ambitionierten Neubaublöcken für Büros und Eigentumswohnungen, die sich Integrationsprojekt oder Metropolenhaus nennen und nebenbei Projekträume für die Kreativwirtschaft bieten, wie es auf den dazugehörigen Websites heißt. Unter dem beliebten Stadtplaner-Euphemismus aktivierte Erdgeschosse wurden eine Organic Bakery, ein Lastenfahrradladen und ein Frühstücksrestaurant angesiedelt. Kimchi-Croissant mit Tomatenmarmelade und Essig-Heidelbeeren für 18 Euro. Und nebenan gleich noch ein hochpreisiger Fahrradladen, ein veganes Café, ein mit Gomi-Yo-Kochmütze ausgezeichnetes koreanisches Restaurant. Dazwischen dieser weite graue Platz mit Pflaster aus handgesägtem Naturstein. Für die meist armen Bewohner unseres südlich angrenzenden Kiezes eine No-Go-Area.
Baustadtrat Florian Schmidt von den Grünen kann die Kritik an der Entwicklung des Blumengroßmarkts nicht vollständig teilen. Verständlich. Damals noch städtebaulicher Aktivist ohne Amt, hatte er mit Gleichgesinnten aus der sogenannten Kreativwirtschaft Berlins die Bauhütte Kreuzberg als eine Art Bürgervertretung gegründet, um Einfluss zu nehmen. Dadurch wurde das Gelände zumindest nicht einfach an irgendeinen Investor verkauft, sondern ein sogenanntes Konzeptverfahren aufgesetzt. Dessen Hauptziel war indes nicht sozialer Ausgleich, sondern die Ansiedlung kultureller Akteure. Jedenfalls solcher, die es sich leisten konnten. Auch in diesem Bereich gibt es ein Milieu der Habenden. Zumal, wenn man den Begriff Kultur auf Werbegrafik, Architekturbüros oder Internet-Startups im Nachhaltigkeitssegment ausdehnt. Wenig überraschend, dass sich mancher der Verfahrensbeteiligten hier selbst Jobs und neue Flächen schuf. So wie der Architekt des dritten großen Gebäuderiegels Fritz 23, der darin jetzt ein Miniloft-Apartment-Hotel betreibt. Konkrete Mehrwerte für die Bevölkerungsmehrheit in der südlichen Friedrichstadt hingegen gab es nicht. Bezirksstadtrat Schmidt verweist auf vergleichsweise günstige Atelierräume, die doch auch entstanden seien, und die Ansiedlung eines Berufsbildungsträgers. Künstler jedoch sind am Mehringplatz rar gesät. Und ob ein Trainee-Programm für Leadership Potentials den tatsächlichen Ausbildungsbedarf im Viertel trifft, scheint auch zweifelhaft.
Unserer Nachbarschaft, die dort seit Fertigstellung ohnehin nicht mehr verkehrt, wäre all das relativ egal, wenn nur zugleich auch der Mehringplatz profitiert hätte. Doch als dort 2020 endlich die Bauzäune abgeräumt wurden, hatten die meisten Ladenbetreiber längst aufgegeben.
Was der Kiez dafür bekam? Neues Straßenpflaster und die Ausweisung der öffentlichen Parkanlagen als Premium-Grünflächen. Tobende Hunde und ballspielende Kinder sind jetzt nicht mehr erlaubt. Auch nicht das kostenlose Kreuzberger Spielmobil, das jeden Dienstag im Park die Jüngsten bespaßte. Nun wird einmal wöchentlich neben der menschenleeren Rasenfläche ein Stück Straße zum Spielen abgesperrt. Knie auf Pflaster statt auf grüner Wiese.
Bezirksstadtrat Florian Schmidt verweist auf den geplanten Neubaublock 616, der ja nicht nur viele neue Wohnungen in den dicht besiedelten Kiez bringen soll, sondern in den Erdgeschossen auch Platz für soziale Nutzungen biete. Seine alten Gefährten von der Bauhütte und der Parkakademie, einem Projekt von Urbanitas BB, einer Kooperationsgemeinschaft zwischen Berlin und Barcelona für lokale Projekte, bei der Schmidt bis 2016 tätig war, haben, wenig überraschend, die bezirkliche Ausschreibung für eine informelle Bürgerbeteiligung gewonnen. Ein neuartiges Verfahren, das die Website der Parkakademie als milieuübergreifendes Experiment der Koproduktion und kollektiven Gestaltung des öffentlichen Raumes beschreibt. Die Bauhütte will dafür gar ein Labor 616 aufbauen, einen Testraum, um, wie es heißt, zukunftsweisende Lösungen für städtische Herausforderungen zu entwickeln.
Ach, das ist ja schön. Und wir sind dann wohl die Labormäuschen, sagt eine der Anwohnerinnen, die immer dort helfen, wo die Institutionen versagen. Briefverkehr mit Behörden oder Einkäufe organisieren. Es gibt viele hier, die sich so engagieren, meistens Frauen, die stets ein Auge auf ihre Nachbarn haben, zwei offene Ohren für Nöte aller Art und die Bereitschaft, zum Putzlappen zu greifen, wenn ältere Nachbarn zu verwahrlosen drohen. Aber konkrete Alltagshilfen dieser Art meint Parkakademie-Vorständin Maria Munoz-Duyos wohl nicht, wenn sie sagt, die Menschen müssen ein Wir finden, um zusammenzuarbeiten. Ein Wir, das neue Konstellationen der Zusammenarbeit zwischen Sektoren oder sozialen und kulturellen Akteuren schafft. Bislang greifbarstes Ergebnis dieses Engagements ist eine mobile Modewerkstatt, in der zweimal im Monat Stickworkshops stattfinden.
Was dem Kiez tatsächlich fehlt, wird seltsamerweise kaum thematisiert. Mehr Stellen und Geld für wirkliche Sozialarbeit. Die Jugendeinrichtung KMA konzentriert sich mangels Kapazitäten inzwischen mehr auf die Jüngeren. Gegen die zunehmende Aggression der Älteren bräuchte es konkrete Angebote. Doch das Gebiet, das die gerade mal 4 zuständigen Streetworker von Outreach zu betreuen haben, reicht vom Mehring bis zum 2 Kilometer entfernten Moritzplatz. 2 Kilometer voller weiterer Wohnsiedlungen mit weiteren Tausenden von Menschen. Mit Jugendlichen, die immer nur draußen rumhängen, ohne Geld und Perspektive. Für die der Kiez ihre einzige Heimat ist. Die unter all dem Dreck und der Verwahrlosung leiden, ihrer Wut durch Vandalismus Ausdruck verleihen und damit alles noch schlimmer machen. Kids, die irgendwann anfangen, Drogen zu verticken, weil sie darin den einzigen Weg sehen, wenigstens ein bisschen Geld zu verdienen.
Eine Nachbarin erzählt, dass auch ihr Sohn sich in der Pandemiezeit den dealenden Jugendlichen angeschlossen hat. Ich verstehe es nicht. Wir sind doch eine gute Familie, sagt sie. Seine Schwester will Polizistin werden. Und er war auf dem Weg zum Abitur. Aber im Lockdown, als man nirgendwo anders mehr hin konnte, fing er an, mit diesen Jungs rumzuhängen. Jetzt ist er weg. Ist in eins von den Autos und einfach weg.
Tatsächlich gab es diesen Kreislauf schon vor Baustellen und Pandemie. Wenn sie zu alt sind, um weiter straflos mit der Polizei Katz und Maus zu spielen, steigen die wütenden Jugendlichen in einen der weißen BMWs, die ihnen die Drogen liefern. Starten irgendwo in der Stadt Karrieren anderer Art. Jeder weiß das. Doch mit den toten Schaufenstern und defekten Laternen ist auch die soziale Kontrolle durch die Nachbarn geschwunden. Dunkelheit verdeckt.
Rückblick. Ein sonniger Tag im letzten Juli. Aus dem allgegenwärtigen Grummeln formen sich Sätze. Die Schließung des Edeka hat auch bei den älteren, bürgerlicheren Anwohnern das Fass zum Überlaufen gebracht. Vor allem der Grund für die Schließung. 10 Jahre lang waren die Betreiber des Ladens mit der Aussicht auf einen Neubau hingehalten worden. Aber dem privaten Investor, dem das Gebäude gehört, wurde die Realisierung mehrfach sanierungsrechtlich versagt, weil er über dem Edeka auch einen großen Anteil Büros bauen wollte und Florian Schmidt auf mehr Wohnungen bestand. Nun gibt es weder das eine noch das andere und keine Nahversorgung mehr. Man trifft sich vorm Al-Sultan-Bistro. Stühle werden herangeschleppt, verlängern die Tafel, den runden Tisch.
Initiator des Treffens sind die Guerilla Architects, ein Künstlerkollektiv, das sich im Rahmen eines Festivals des benachbarten Theaters Hau in den Kiez und seine Bewohner verliebt hat. Offenbar haben die Mitglieder zudem Spaß daran gefunden, der Bezirkspolitik auf die Füße zu treten. Ihr Projekt während des Festivals ist der Nachbarschaft noch in guter Erinnerung. Damals konterkarierten sie die Sandwüste des nach 10-jähriger Bauzeit endlich doch noch neu gestalteten Mehringplatzes, die kurz zuvor feierlich eröffnet worden war, nur um gleich am nächsten Tag wieder für Monate abgesperrt zu werden, indem sie Rollrasen im Rondell drumherum verlegten. Ein sarkastischer Kommentar zur gescheiterten Begrünung durch den Bezirk, der Spuren hinterließ. Sowohl vor dem Café Madame als auch im Garten der Sprachförderkita Il Parole gibt es seither Grasflächen. Und die Guerilla-Architekten sind jetzt Teil der Nachbarschaft. Auch sie arbeiten mit Fördergeldern, aber ihr Ziel ist nicht befriedendes Sticken. Sie wollen den Leuten helfen, sich zu wehren. Das funktioniert.
Im Durcheinanderreden vorm Al-Sultan-Bistro klingt Kampfeswille durch. Kein Bock mehr zu betteln. Wir fordern jetzt. Was wird eigentlich für die Kinder und Jugendlichen getan? Sind die nicht die Zukunft? Sag doch, worum es geht. Die wollen uns vertreiben. Uns? Na, die Ausländer, die armen Schlucker und die Alten. Alle, die nichts bringen. Schnauze voll. Auch vom Meckern. Pläne werden geschmiedet. Weitere Treffen vereinbart. Einen Namen braucht man noch. In Anlehnung an den revolutionären Arbeiterrat, mit dem Erich Mühsam vor über 100 Jahren die Bayerische Räterepublik vorbereitete, entscheidet sich die Gruppe für Revolutionärer AnwohnerInnenrat. Kurz RAR. Das trifft die Stimmung.
4 Wochen später hängen überall im Kiez riesige Transparente mit dem RAR-Logo. Wo kaufen wir ein? Ist über dem geschlossenen Edeka zu lesen. Wie teuer ist Leerstand? Steht über anderen verrammelten Läden. An der KMA prangt, wann wird Jugendarbeit ausfinanziert? Dazu gibt es neonleuchtende Plakate in fast allen Sprachen, die hier gesprochen werden.
Engagiert euch doch lieber im Sanierungsbeirat, echauffiert sich ein Nachbar während der Anbringung. Er ist Mitglied der Gebietsvertretung, die in diesem vom Bezirk eingesetzten Expertengremium Mieterinteressen artikulieren soll.
Antwort: Wieso? Ihr macht doch schon gute Arbeit. Und das stimmt. Von reinen Gestaltungsfragen bis zur Anmahnung eines bedarfsbezogenen Gewerbekonzepts. Nahezu alle Forderungen und Ideen der Gebietsvertretung sind im Viertel konsensfähig. Sie werden nur stets souverän wegmoderiert, wie Kaffeebetreiberin Karin Lücker sagt.
Noch sinnloser ist nur ein Engagement im Mieterbeirat der GEWOBAG, weshalb der sich vor einer Weile selbst aufgelöst hat. Die Transparente des RAR aber haben gezeigt, dass der Kiez weiter da ist, seine Bewohner nicht aufgegeben haben. Ihr mangelndes Interesse am neuen Block 616 zeigt nur, dass sie genau wissen, dass dieses Gebäude keines ihrer Probleme lösen wird. Zumal bis zum Baustart mindestens 6 bis 8 Jahre vergehen werden. Viele der älteren Anwohner werden also wohl bis zu ihrem Tod auf Einkaufshilfe durch Verwandte oder Nachbarn angewiesen sein, werden am Kiezleben immer weniger teilnehmen, weil ihnen ein wesentlicher Grund, rauszugehen, genommen ist.
Ein richtiges Gewerbekonzept wäre gut, meint einer aus dem RAR. Genau schauen, was hier fehlt und dann die freien Flächen entsprechend vermieten. Eine simple, aber nicht ganz neue Idee. Bereits 2013 wurde die Firma Stadtkontur vom Bezirk mit einem Standortmarketing für das Viertel beauftragt. Zu einem Zeitpunkt also, als die meisten Geschäfte noch betrieben wurden. Damals erarbeitete Stadtkontur unter anderem eine 80-seitige Image- und Standortbroschüre sowie einen hübschen Flyer mit dem erklärten Ziel, insbesondere Touristen, Beschäftigte sowie BewohnerInnen im Gebiet auf die unterschiedlichen Angebote aufmerksam zu machen und natürlich auch neue Gewerbetreibende anzulocken.
Heute, 10 Jahre und etliche Ladenschließungen später, braucht es kein Marketing mehr. Das Planungsblatt ist wieder weiß. Und Stadtkontor soll darauf zeichnen. Dumm nur, dass das Unternehmen selbst gar keine Flächen zu vergeben hat. Also macht man, was man kann. Die nächste Umfrage.
Und weil die direkten Anwohner befragungsmüde sind, wendet man sich lieber an zufällige Passanten. Und zwar in der ganzen südlichen Friedrichstadt, also auch im schickeren Teil der Friedrichstraße und am Blumengroßmarkt gegenüber vom Jüdischen Museum. Von den insgesamt 283 Menschen, die bereit sind, Auskunft zu geben, sind dann auch knapp ein Drittel Touristen und gerade mal 56 Anwohner des Mehringplatzes. Das erwartbar beruhigende Ergebnis: 70% aller Befragten stören sich nicht sonderlich an fehlender Nahversorgung und die Sicherheit im Viertel sehen gar nur 16% als Problem. Also doch, alles gar nicht so schlimm.
In einem Treffen mit dem RAR beklagt ein Vertreter von Stadtkontor, dass man hier am Mehringplatz doch sowieso nichts erreichen könne, weil alle Gewerbeflächen den kommunalen Wohnungsbauunternehmen GEWOBAG und HOWOG gehören und die sich weder bei der Vermietung noch bei der Preisgestaltung reinreden lassen. Aber wenn das so ist, wenn ihr so gar keinen Einfluss auf die habt, warum bezahlt euch der Bezirk dann überhaupt für ein Gewerbekonzept, will ein RAR-Mitglied wissen.
Die Antwort? Konzept ist zu viel gesagt. Wir sprechen eher von Strategie.
Es scheint, als sei unser Viertel auf seinem von vielen divergierenden Interessen fremdbestimmten Weg vom Rand in die Mitte der Stadt in eine Sackgasse geraten. Zwischenzeitlich gab es sogar Pläne, Teile des Ensembles abzureißen. Gerade noch rechtzeitig hatte sich damals der Denkmalschutz eingeschaltet. Die Kiezgemeinschaft ist in einer Zwischenwelt gefangen. Nicht tot, nicht lebendig, aus der niemand einen Ausweg findet. Für all die Planer, Experten, Kulturstrategen und Partizipationsbeauftragten ist das vielleicht nicht der schlechteste Zustand. Schließlich verdienen sie Geld mit ihren Umfragen, Analysen, Konzeptentwürfen, ihren Schaubildern, PowerPoint-Präsentationen und Veranstaltungsformaten.
Und schuldig machen sie sich dabei auch nicht. Denn die Schwelle zwischen Konzeption und Umsetzung blockieren ja immer andere. Die kommunalen Wohnungsbaugesellschaften, der Bezirk, der Senat, renitente Privateigentümer, behördliche Vorgaben, zu starre oder zu laxe Gesetze, Sanierungsauflagen, Bebauungsplanverfahren. Und alle haben Recht mit ihren Begründungen für das eigene Scheitern an der Aufgabe. Jedes Argument stimmt. Stadtplanung am Mehringplatz ist ein Haus, das Verrückte macht und aus dem es kein Entkommen gibt. Ein Neuversuch der Quadratur des Kreises mittels Zirkel und Lineal. Manchmal frustrierend vielleicht, aber immerhin einträglich für die Planer. Existenzbedrohend hingegen für die Menschen, die hier leben.
Bezirksstadtrat Florian Schmidt von den Grünen treibt anderes um. Er wünscht sich, die Kulturinstitutionen im Umfeld würden den Mehringplatz stärker als Projektraum begreifen. Projektraum? Das klingt nach dem, was am Blumengroßmarkt passiert ist. Nach kreativwirtschaftlicher Landnahme als Motor der Gentrifizierung. Und die ist inzwischen tatsächlich im Kiez angekommen. Im ehemaligen Sozialladen hat eine vegane Pizzeria eröffnet. Mit Preisen um die 14 Euro. Die Wohnungen der einstigen Seniorenresidenz nebendran werden jetzt als temporäres Wohnen vermarktet. Möbliert. Für 1.700 Euro im Monat. Und auch der Neubezug einzelner Ladenflächen spricht für sich. Eine Werkstatt für Designermöbel, Start-up-Büros und eine Filiale der Hipster-Imbisskette Sahara in direkter Konkurrenz zum Al-Sultan-Bistro.
Wenn dahinter wenigstens ein finsterer Verdrängungsplan stecken würde, seufzt ein Nachbar aus dem RAR. Aber was hier passiert, ist völlig planlos. Wir können ja gar nicht weg, weil es nirgendwo bezahlbare Wohnungen gibt. Also bleiben. Ausharren. Wie unerwünschte Gäste im eigenen Kiez, der für andere Projektraum oder Filmkulisse ist. Angst wächst, ziellose Wut, beteiligte Bürger in Ohnmacht. So schafft man Problemviertel.
Es ist Nacht am Hallischen Ufer. Der letzte Sommer lang vergangen. Die Menschen laufen schneller. Kälte hetzt. Der Pfad, den sie in stoischer Herdengewohnheit gegen das Wegekonzept in den Mehringplatz getrampelt haben, leuchtet so hell wie die Pferdeschwänze junger Mediendesigner und Eventmanagerinnen, die nur 500 Meter weiter im Fritz-Forum am Blumengroßmarkt bei transferfokussiertem und nachhaltigem Training fröhlich auf und ab hüpfen.
Der Beat dazu dröhnt Richtung KMA, wo ein neuer Termin die so dringend benötigte Sanierung in weite Ferne schiebt. 2032, noch 8 Jahre.
Im Rondell quietschen Reifen. Seit der Baustellenzeit stehen die Schranken zum Viertel dauerhaft offen. Tag und Nacht rasen Autos, Roller und E-Bikes durch die Fußgängerzone, terrorisieren den öffentlichen Raum. Eltern fürchten um ihre Kinder, Hundebesitzer um ihre Kacknasen. Für die Schließung verantwortlich wären? Na klar, die Hausmeister von Fleetwerk.
Baby, ich glaub, ich hab mich in deinen Augen verloren. Alles wie in Slow-Mo, mach es nochmal von vorn. Komm, wir erhöhen das Tempo. Weil die Zeit vergeht schnell in der Stadt.
Ich bin echt ein bisschen am Ende, was den Mehringplatz im Großen angeht. Bezirksstadtrat Florian Schmidt wirkt müde, als er sich im Berliner Baukollegium, einem Gremium zur Sicherung der Baukultur, zu dieser Bemerkung hinreißen lässt.
Auch Lulu, die obdachlose Nachbarin, ist müde. Frierend kauert sie sich in eine dunkle Ecke der Betonburg. Unbeschützt vom großen Wandel, der zuerst die Kleinsten, die Schwächsten, die Unbehausten und Einsamen trifft.
Halb abgerissen flattert neben ihr trotzig ein Ra-Plakat im Wind. Wem gehört der Kiez?
Die Quadratur des Kreises oder im Projektraum Hausen. Radioessay von Markus Liske und Manja Brekels. Es sprachen Bettina Kurt und Patrick Güldenberg. Ton und Technik Bodo Pasternak und Katrin Witt. Regie Karin Hutzler, Redaktion Walter Filz. Produktion Südwestrundfunk 2024.